Liebe Geschwister, Psalm 23 ist wohl das bekannteste Stück Weltliteratur, das es gibt. Und viele von Ihnen haben es in der Kindheit oder in der Jugend sogar auswendig gelernt. Wenn der Hirtenkönig David, der diesen Hirtenpsalm gedichtet hat, gewusst hätte, welche Segensflut es auslösen konnte. Wir wollen den Psalm betrachten im Blick auf uns selbst, aber auch immer ein wenig daran denken, dass auch dieser Psalm eingeordnet ist in den Weg Jesu. Wir sehen in Psalm 22 sein Leiden und seinen Ausblick auf seinen schließlichen Sieg. Wir sehen im Psalm 23 den geordneten Weg Jesu unter der Hirtenführung Gottes und seinen Gang durch das Todestal. Und schließlich werden wir im Psalm 24 hingewiesen auf seine Auferstehung und Himmelfahrt. Das ist eine vom Geist gewirkte Trilogie. Lesen Sie einmal diese drei Psalmen im Blick auch auf unseren Herrn. Und dann möchte ich zu den einzelnen Aussagen die Doppelnamen Jahwes zuordnen, die wir im Alten Testament finden. Es sind 9 Doppelnamen, die zu diesen Versen gehören. Und nun wollen wir mit dem ersten Vers beginnen. Jahwe, der Herr, ist mein Hirte. Nichts mangelt mir. Das ist nun eine sehr kühne Aussage. Man könnte meinen, das hat ein junger Mann gedichtet, der noch voller Kraft und Saft und voller Illusionen dem Leben gegenüberstand und in der Blüte seiner Jugend keinen Mangel hatte. Aber dem ist nicht so. Es gibt sogar Ausleger, die dann auch im Blick auf Vers 4 diesen Psalm sehen auf der Flucht Davids vor seinem Sohne Absalom in jener bitteren Zeit der Verfolgung. Der Herr ist mein Hirte, nichts mangelt mir. Nun, ich bin überzeugt, wenn ich jetzt Zettel austeilen würde und ein jeder von uns könnte aufschreiben, was ihm mangelt, da käme doch vieles zusammen. Und ich hätte auch einiges aufzuschreiben. Allerdings wollen wir das ausklammern, was einmal Pastor Wilhelm Busch in einem seiner Andachtsbücher scherzhaft gesagt hat, dass also ein zerlumpter Bettler, völlig verhungert und verdreckt, der am Straßenrand sitzt und da kommt ein feiner Herr daher, der gerade bereit ist, seine Brieftasche zu zücken und der Bettler hat nur einen Gedanken, ach hätte ich doch den schönen Schlips, den dieser Herr trägt. Manchmal sind unsere Wünsche auch in dieser Richtung fehlgeleitet. Und das können wir direkt abschreiben. Es geht hier zunächst einmal bei dieser Zukunftsperspektive Gottes nicht um ein Erfülltwerden des Unersättlichen, um einen Ausgleich seiner ständigen Rauschzustände, mit denen er das Vakuum seiner Seele und seines Geistes ausfüllen möchte. Darum geht es nicht. Sondern es steht vielleicht im Vordergrund auch ein geistlicher Mangel. Ich möchte einmal einige Stellen hinzufügen. 1. Thessalonicher 3,10, indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und zurechtbringen mögen, was eurem Glauben mangelt. Es gibt aber durchaus auf dem Wege der Nachfolge Mangelzustände, die der Herr erfüllen möchte. Und in Jakobus 1, Vers 5 heißt es, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in keiner Beziehung Mangel habe. Da trägt nun diese wunderbare Verheißung Gottes, die allerdings nur für den gilt, der die Vorbedingung erfüllt, nämlich Jahweh ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Wer das bekennen kann und wer das erlebt, der kann dann auch erleben, dass Gott die Mangelzustände in seinem geistlichen Leben erfüllen wird. Und der entscheidende Mangel, an dem wir ja alle gelitten haben und der schon durch Jesus Christus ausgeglichen worden ist, wird uns in Römer 3, 23 aufgezeigt, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade. Das ist der alles entscheidende Mangel, ein Mangel an Herrlichkeit Gottes. Wie wunderbar, dass dieser Mangel bereits ausgeglichen ist durch unseren Hirtenfürsten Jesus Christus, der für uns gelitten hat. Und in Hebräer 12, 15 werden wir ermahnt, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Daraufhin sollten wir uns überprüfen, ob in unserem geistlichen Leben solche Mangelzustände sind. Also noch einmal, Vorbedingung, der Herr ist mein Hirte. Und dann, nichts wird mir mangeln. Das ist auch eine zukünftige Perspektive. Nach droben orientierte Gotteskinder werden trotz Zerstörung mancher anfänglicher, fehlgeleiteter Illusionen mit dem Psalmdichter folgendes bekennen, was im Psalm 37 Vers 25 steht: Ich war jung und bin auch alt geworden, und nie sah ich den Gerechten verlassen, noch seinen Samen nach Brot gehen. Den ganzen Tag ist er gnädig und leid, und sein Same wird gesegnet sein. Da denken wir an den alles entscheidenden Mangel am Brote Gottes, am Worte Gottes. Und wir dürfen das auch so sehen, wie es der zweite Adam, Jesus Christus, von sich gesagt hat, aber auch von uns, den Söhnen und Töchtern Adams. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und so kann es sich dann erfüllen, nach und nach fortschreitend, im Ausgleich unseres Mangels, das, was einmal in den Sprüchen steht, das Haus des Gerechten ist eine große Schatzkammer, natürlich nicht gefüllt mit Edelsteinen und mit Gold und Silber und allerlei anderem Reichtum, mit einer unersättlichen Garderobe. Nein, eine große Schatzkammer mit geistlicher Segnung, mit Weisheit und Erkenntnis Gottes, mit dem Reichtum des Wortes Gottes. Das möchte uns doch der Herr schenken. Der Herr Jesus hat einmal seine Jünger gefragt, Lukas 22, 35, habt ihr jemals Mangel gehabt? Und darauf antworten sie nach dem Grundtext, niemals keinen. Niemals keinen. Eine doppelte Verneinung. Das werden wir vielleicht auch an jenem Tage sagen, wenn sich das erfüllen wird, was in Römer 8, 32 steht, dass uns in Christo alles geschenkt ist. Wie wird uns Gott, der uns so geliebt hat, in Christo nicht alles schenken? Der erste Doppelname, der hier erscheint, Yahweh ist mein Hirte, Yahweh Roi. Die zweite Aussage, er lagert mich auf grünen Auen. Rabbi Hirsch übersetzt, auf anmutigen Kräuterauen. Er führt mich zu stillen Wassern, zu Wassern der Ruhe oder des Friedens. Achten Sie darauf, dass es hier und in dem kommenden Vers viermal um dieses göttliche Er geht. Da hat der Beter bereits das Stadium des Vorhofs hinter sich gelassen, wo es immer nur darum geht, dass ich spreche, ich, meiner, mir, mich, und dass ich Karussell fahre um das fromme Ich. Nein, diese Stufe, der Kindlein in Christo hat er bereits überwunden und steht nun im Heiligtum und steht vor dem lebendigen Gott in großer Ehrfurcht und Beugung. Er lagert mich auf grünen Auen, auf anmutigen Kräuterauen. Wir sind ja oftmals in den Bergen gewandert, auch über hochgelegene Almen, blumenreiche Almen, auf denen die Kälber weideten oder die Kühe auch manchmal. Und wenn dann der Almauftrieb beginnt, dann wissen die Kühe und Kälber, die schon einmal oben waren, wohin es geht, in die wunderbare Bergfreiheit, auf die anmutigen Kräuteralmen. Und da können sie gar nicht schnell genug laufen, sodass die Hirten kaum hinterherkommen. Das ist dann anders als die chemiegedüngte Wiese im Talgrund, auf der sich keine Blume mehr halten kann und kein Kräutlein. Man hat ja nachgewiesen, dass bei dieser Almernährung sogar die Milch und der Käse qualitativ hochwertiger sind. Ja, Gott leitet uns auf anmutige Kräuterauen. Da geht es um die geistliche Ernährung. Und es ist die Aufgabe der Hirten und Lehrer der Gemeinde, die Gemeinde Gottes und die Kinder Gottes auf grüne Weiden zu führen. Und nicht auf diese Magerböden, die mit allerlei Chemie unserer Weltzeit und unseres Zeitgeistes gedüngt sind und die letztlich nichts bieten. Er lagert mich auf grünen Auen. Ich wurde erinnert an die Lagerordnung Israels, an Ruhe und Aufbruch des Volkes unter der Führung der Schechina, der Gotteswolke. Und ich darf dazu lesen, 4. Mose 10, ab Vers 34 und schon 33. Und sie brachen auf von dem Berge Jahwes 3 Tage Reisen weit, und die Lade des Bundes Jahwes zog 3 Tage Reisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheort zu erkunden. Und die Wolke Jahwes war über ihnen des Tages, wenn sie aus dem Lager zogen. Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose: Stehe auf, Yahweh, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Das möchten wir auch heute sagen an sie angesichts der Situation, in der Israel steht. Aber wenn sie ruhte, so sprach er: Kehre wieder, Yahweh, zu den Myriaden der Tausende Israels. So könnte auch heute unser Gebet sein, um die Wiederkehr der Gotteswolke, der Schechina, der Einwohnung Gottes. Lagerordnung, er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern, zu Wassern der Ruhe oder des Friedens. Der Doppelname, der hierhin gehört, heißt Yahweh Shalom. Jahwe ist Frieden, aus Richter 6, 24. Als die Jünger von dem Herrn Jesus ausgesandt worden waren, Wunder zu tun in seinem Namen und das Evangelium des Reiches zu verkündigen, ja sogar Besessene zu heilen, da war auch ein Judas bei ihnen und wird nicht gesagt, dass er an dieser von Jesus übergebenen Aufgabe nicht mitgewirkt habe. Als die Jünger dann zurückkehrten, da waren sie voller Begeisterung, voller Enthusiasmus, voller übersprudelnder Freude über dem, was ihnen allen gelungen war, Kranke gesund zu machen, Besessene zu heilen, müde aufzurichten. Da waren sie in einer einzigartigen Hochstimmung und seelischen Überspannung über die Erfolge über ihre Sendung. Und da sagt der Herr Jesus, indem er sie an einen wüsten Ort führt, in die Einöde, Ruhe dein Leben. Ja, das ist wahr, auch gerade in solchen Zeiten. Und deshalb haben wir auch das Lied gesungen, Gottes Führung fordert Stille. Diese Ruhe, diese Stille, diesen Genuss des Friedens Gottes und Christi, dieses Eingehen aus dem Bereich unserer mühevollen Werke in die Ruhe Gottes, das haben wir alle nötig. Ich möchte hierzu eine Stelle nennen, die weniger bekannt ist, und zwar 1. Samuel 9, Abvers 25. Sie, das heißt Samuel und Saul, gingen von der Höhe in die Stadt hinab. Und Samuel redete mit Saul auf dem Dache, und sie standen früh auf, und es geschah, als die Morgenröte aufging, da rief Samuel dem Saul auf dem Dache zu und sprach, stehe auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf und sie gingen beide, er und Samuel, auf die Straße hinaus. Während sie an das Ende der Stadt hinuntergingen, sprach Samuel zu Saul, sage dem Knecht, dass er uns vorausgehe. Du aber stehe jetzt still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Das Wort Gottes hören wir nur, wenn wir das Radio unserer Seele ganz fein einstellen, bis wir dann den Sender haben in voller Klarheit. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie aus auf sein Haupt, und er küsste ihn und sprach, ist es nicht also, dass Jahwe dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Stehe jetzt still, dass ich das Wort Gottes dich hören lasse. Das gilt uns, das gilt in Sonderheit allen, die am Worte Gottes dienen. Wissen Sie, Wortgeräusch wird heute ungeheuer viel erzeugt. Und man kann, wenn man einigermaßen geschickt ist, eine ganze Stunde mit Wortgeräusch füllen. Aber das muss dann noch lange nicht Wort Gottes sein. Der Apostel Paulus hat einmal seine Mitchristen angewiesen, betet für mich, dass mir Rede verliehen werde beim Auftun meines Mundes. Das ist aber nicht genug, damit ich mit Freimütigkeit rede das Geheimnis des Evangeliums, zu dem ich gesandt bin. Er führt mich zu Wassern des Friedens, zu stillen Wassern, zu jenen Bergquellen und Bergbächen, die die anmutigen Kräuterauen durchfließen. Das ist Wort und Geist, die ja im lebendigen Wasser in der Heiligen Schrift dargestellt werden, an denen wir uns laben, das Wort Gottes, das uns lebendig gemacht wird durch den Heiligen Geist, und der Heilige Geist, der immer arbeitet in Kooperation mit dem Wort, das er gegeben hat. Israel hat ja einmal einen fürchterlichen Kampf gehabt mit den Amalekitern. Und das war nun kein armseliger Räuberhaufen in der Wüste. Der Forscher Emanuel Velikovsky nimmt an, dass diese Amalekiter die Hyksos waren, die dann später in Ägypten einfielen und für viele Jahrzehnte den Pharaonenthron eroberten. Also ein gefährliches Volk. Sie kennen die Geschichte, wie Josua die Heere Israels leitet, anführt, während Moses auf dem Berge die Hände emporhebt, gestützt von den beiden Männern und die Hilfe Gottes wie über eine Antenne herbeiruft. Und solange er die Hände emporhebt, siegt Israel. Aber nun möchte ich Ihnen eines sagen. Worum ging es bei diesem Krieg? Es ging um die Wasserströme, die Moses erschlossen hatte, als er den Felsen schlug. Wasserströme, nicht nur kleine Quellen, die ein ganzes Volk von 500.000 Männern, die Frauen und Kinder überhaupt nicht mitgezählt, und eine ungeheure Schar des Viehes bringten. Und das ist ja A und O in der Wüste. Und um diese Wasserströme ging es bei diesem Kampf, der unmittelbar danach erfolgt. Und um diese Wasserquellen des Wortes und des Geistes geht es auch bei uns, wenn die Feinde Gottes uns bedrängen. Sie sollen uns geraubt werden. Der dritte Vers. Er erquickt meine Seele, oder er bringt zurück meine Seele. Da gibt es im Hebräischen ein wunderbares Wort, das wir mittelalterlich gerne mit Buße übersetzen. Shuva, oder das Verb Schuf, und das heißt Heimkehr, Heimkehr zu dem lebendigen Gott. Da denken wir an den verlorenen Sohn, der auf dem Wege zu seinem Vater, auf dem Rückweg, immer wieder sein Verslein eingeübt hat. Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner geringsten Tagelöhner. Und das hat er immer vor sich hin gesagt. Da eilt ihm der Vater entgegen und er bringt dieses Sprüchlein noch gar nicht einmal ganz heraus. Da verschließt ihm der Vater den Mund mit einem Kuss. Schuwa, Heimkehr, Zurechtbringung. Er bringt zurück und erquickt meine Seele. Ganz gewiss beginnt die Erneuerung des Lebens durch die Wiedergeburt im Geiste. Denn der Heilige Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind in Kooperation mit unserem Geiste. Das ist das Allerheiligste in der Dreieinheit unserer Existenz. Dort findet die Wiedergeburt zunächst statt, in der Erneuerung des Geistes. Dann aber soll diese Erneuerung vom Geiste her ausstrahlen auf die Seele, die nunmehr nicht mehr die Herrschaft in unserem Leben hat, emanzipiert, wie sie seither war, sondern sich dem Geiste nach und nach wieder unterordnet. Und deshalb ist das Wort Gottes energisch und schärfer als jedes Operationsmesser und schneidet hinein, um Geist und Seele voneinander zu scheiden. Da ordnet sich die Seele wieder dem Geiste unter und wird erquickt und belebt und ermutigt und ermuntert vom Geiste her. Aus diesem Grunde sprechen die Apostel Petrus und Jakobus an einigen Stellen von der Soteria der Seele, das heißt von der Rettung oder von der Heilung der Seele, die vom Geiste her ausgeht. Denn wir sollen ganz bewahrt werden bei der Wiederkunft Christi, völlig nach Geist, Seele und Leib. Also auch die Seele soll in den Lichtesbereich Jesu Christi hineingezogen werden. Er bringt zurück meine Seele. Er, der Wiederbringer aus dem Toten, wie er einmal im Hebräerbrief, in Hebräer 13, 20 genannt wird. Und dann findet das statt, was die Heilige Schrift das Wiederaufleben der Seele und des Geistes nennt. Und das gibt es auch bei müden Gotteskindern und müden Gottesdienern, dass sie diese Zurechtbringung brauchen. Ich möchte einmal ein Wort lesen, das ich hier sicher schon einmal gebracht habe, aus Richter 15 von Simson. Richter 15 ab Vers 14. Als er nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Aber der Geist Jahwes geriet über ihn. Achtet darauf, das war noch keine Innewohnung des Geistes. Eine zeitweilige Bemächtigung des Menschen durch den Geist. Und die Stricke, welche an seinen Armen waren, wurden wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind. Und seine Bande schmolzen weg von seinen Händen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, und er streckte seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Männer. Und Simson sprach: Mit dem Eselskinnbacken einen Haufen, zwei Haufen. Mit dem Eselskinnbacken habe ich 1000 Männer erschlagen. Und es geschah, als er ausgeredet hatte, da warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und er nannte selbigen Ort Ramat Lechi, Kinnbackenhöhe. Ein gewaltiger Sieg über die Feinde Gottes. Und das darf uns ja auch gelegentlich einmal widerfahren, dass wir solche Siege in unserem Glaubensleben haben und vielleicht auch im Dienste Jesu Vollmachtsträger Gottes und seines Geistes sind. Und dann geschieht es oft, was auch der Apostel Paulus erlebt hat, der Übertragvermögen beschwert wurde und der in sich selbst bereits das Todesurteil trug, sodass er am Leben verzweifelte. Das steht in 2. Korinther 1. Und dann erfuhr er den Trost Gottes, der da tröstete in der Vergangenheit, der in der Gegenwart immer wieder neu tröstet und aufrichtet und der trösten wird. Und mit diesem Trost Gottes und Christi hat er dann auch andere getröstet. Richter 15, 18. Und es dürstete ihn sehr, und er rief zu Yahweh und sprach: Du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben, und nun soll ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung, die zu Lechi ist, und es kam Wasser aus ihr hervor, und er trank, und sein Geist kehrte zurück. Und er lebte wieder auf. Man kann auch sagen, sein Geist kehrte zurück und seine Seele lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, En Hakore, die zu Lechi ist, bis auf diesen Tag. Den da dürstet, der komme zu mir und trinke, wie die Schrift sagt, aus seiner Leibeshöhle, dem Leibe Christi, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieses aber sagte er von dem Geiste, der da kommen sollte. Er erquickt, er bringt zurück meine Seele. Der Gottesname, der Doppelname Javis, der hierhin gehört, heißt Javi Rofeka, das heißt Javi, dein Arzt, Javi, der dich heilt. Und dann die zweite Aussage in diesem Vers, er leitet mich in Geleisen der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Geleise sind Wegspuren. So war es in alter Zeit, und wer von Ihnen vielleicht einmal eine alte Römerstraße gesehen hat, wir sind einmal eine solche steinerne Römerstraße entlang gegangen, der hat dann auch die Spuren gesehen, die die Karren der Römer in diesem Gestein hinterlassen haben. Und wenn dann neue Karren kamen, die dieselbe Wagenbreite hatten, die konnten dann in diesen gebahnten Geleisen fahren. Wegspuren, Fahrspuren, Fußspuren des Messias, die er hinterlassen hat, damit wir in ihnen laufen können. Ach, da möchte ich Ihnen doch noch erwähnen, ein wunderbares Wort aus dem Psalmen von diesen Fußspuren des Messias. Psalm 89, Vers 51, wo es heißt, Gedenke, Herr, des Hohnes deiner Knechte, dass ich in meinem Busen trage den Hohn all der vielen Völker, womit deine Feinde gehöhnt haben, Yahweh, womit sie gehöhnt haben, die Ikrot HaMashiach, die Fußspuren deines Messias. Da sagen die Juden, das sind die Signale des endzeitlichen Kommens des Messias. Seine Fußspuren. Und die Feinde höhnen diese Fußspuren. Wo bleibt denn nun die Verheißung seiner Wiederkunft? Gepriesen sei Jahwe ewiglich. Amen, ja, Amen. Diese Fahrspuren, diese Geleise, diese Fußspuren Christi sind gebahnt für uns. Es sind Geleise der Gerechtigkeit oder Wegspuren, die zur Rechtfertigung hinführen. Und Millionen Glaubender sind schon in diesen Wegspuren Gottes gelaufen. Sie sind durch das Baka-Tal der Tränen gegangen, wie es im Psalm 84 heißt, und haben dort Brunnen gegraben, und die nach ihnen gekommen sind, die haben dann aus diesen Brunnen getrunken, die sie im harten Felsgestein des Tränentals gebohrt haben. Ich werde immer wieder daran erinnert, wenn ich die kostbaren Lieder singe oder lese oder höre, die uns Männer wie Paul Gerhardt oder Zinzendorf oder Terstegen oder Johann Fürchtegott Gellert und viele andere hinterlassen haben und die heute in den Gemeinden hin und her so vernachlässigt und verachtet werden. Da brauchen wir Führung in diesen Geleisen der Gerechtigkeit. Wir haben einmal versucht, auf einen Gletscher hinaufzukommen. Irene, sag mir nochmal, wie der hieß. Am Monte Rosa Gletscher. Wir hatten uns extra Krödeln gekauft, Zacken für die Schuhe. Aber wir haben es dann bald wieder aufgegeben und haben den Gletscher wieder verlassen. Bei einer solchen Gletscherüberquerung, da muss man angeseilt sein und man braucht einen Führer, sonst wäre es sträflicher Leichtsinn. Und dieser Führer heißt Yahweh Zitkenu, Yahweh unsere Gerechtigkeit, der uns über solche Wegstrecken führt, an denen wir angeseilt sind, wenn wir in seinen Fußspuren, in seinen Wegspuren gehen. Aber es heißt in unserem Vers, er leitet mich in Geleisen der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Da geht es nicht in erster Linie nur um uns, sondern es geht um die Selbstverpflichtung Gottes, um die Charakterbindung unseres Gottes und Vaters. Es geht um die Schwüre, die Gott abgelegt hat hinsichtlich seiner Verheißungen. Er ist es sich selbst schuldig. Und er möchte die Herrlichkeit seines Namens erhöhen, indem er uns diese Wegspuren der Gerechtigkeit führt. Denn die Feinde Gottes wollen nur eines, die Herrlichkeit seines Namens mindern. Und deshalb wollen wir auch in der Anbetung des Brotbrechens seinen Namen erhöhen und erheben und die Herrlichkeit seines Namens mehren. Etwa nach der Weise, wie es Paulus und Petrus sagten: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wissen Sie, es gibt Grenzen der Allmacht Gottes, erschrecken Sie nicht. Gott kann Dinge nicht tun, die seinem Wesen widersprechen. Er kann nicht lügen. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann seine Berufungen und Verheißungen nicht zurücknehmen. Die Selbstverpflichtung Gottes. Er führt uns auf Gleisen der Gerechtigkeit und der Rechtfertigung um seines Namens willen. Und nun werden wir auf einmal vom Er zum Du geführt, vom Heiligtum in das Allerheiligste. Und wir würden erwarten, da gibt es eine wunderbare neue Gotteserfahrung voller Herrlichkeit und Glanz. Und es ist ganz anders. Und das hat David ganz sicher erlebt. Im Hebräischen heißt es mehr noch, Gott tut noch mehr hinzu. Aber nun sind wir überrascht, was er noch hinzutut. Mehr noch, wenn ich wanderte durch die Schlucht des Todesschattens, gehe Zalmavet, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Dein Wurfspieß und dein Lehnstab, sie trösten mich. Dein Stecken und dein Stab finden wir in unseren Übersetzungen. Da erstrahlt nun das göttliche Du, der wunderbare Gottesname, Atta, der Erste, der Letzte und der Lebendige. Und der letzte Schritt ins Allerheiligste geht ins Dunkel, denn im Allerheiligsten war kein Licht. Das einzige Licht, das jemals im Allerheiligsten erstrahlte, war das Licht der Gotteswolke, wenn sie sich herniedersenkte auf den goldenen Deckel der Bundeslade und wenn Christus aus der Gotteswolke mit Mose sprach. Unter all den Tälern der Heiligen Schrift, da ist dieses Tal das von uns vielleicht am wenigsten begehrte, Gethsemane, die Schlucht des Todesschattens. Das kann zur persönlichsten Beziehung zwischen uns und Gott führen, mitten im Leid, statt dass wir gelähmt von der Angst sind. Deshalb heißt es hier, dennoch fürchte ich nichts Böses. Das kann aber auch dazu führen, dass wir ermüden und verzweifeln und vielleicht murren und uns von Gott ablenken. In der Offenbarung heißt es einmal, dass bei den Gerichten in der Endzeit die Menschen, die diese verfragen, Gott fluchen werden. Aber der Psalmsänger hat es anders erlebt. Selbst wenn ich in dieses Dunkel hinein muss, fürchte ich nichts Böses. Zwar sind wir alle bange, im Blick auf den Tod. Auch der Apostel Paulus war es. Er hat einmal in sich selbst gesäugt, als er daran dachte, dass er entkleidet würde von seinem Leibe. Und er hat gesagt, es wäre mir schon lieber, wenn ich überkleidet würde in der Entrückung. 2. Korinther 5. Es ist also nicht so, dass wir das Sterben als den Höhepunkt unseres Lebens erleben, sondern vielmehr so wie in der Matthäus-Passion, wo es beim Rezitativ heißt, und er neigte das Haupt und verschied, und dann erklingt der Choral, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide mich von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz zu sein, dann reiß mich aus den Ängsten. Kraft deiner Angst und Pein. Aber das, was in diesen Leiden, in diesen Nöten, in diesen Tälern des Todesschattens, wo bereits der Schatten des Todes hereinragt, in uns entstehen kann, in der Zuwendung zu dem göttlichen, väterlichen Du, das ist die heilige Gottesfurcht, die aus der Liebe erwächst und die dann sagen kann, Abba, du Vater, heiliger Vater, gerechter Vater, lieber Vater. Und eines ist wahr, je weniger wir Gott fürchten, umso mehr fürchten wir dunkle Nächte, ihren Einfluss und die daraus entstehenden Katastrophen in unserem Leben. Hier wird auch der Todesweg des Messias vorgezeichnet. Auch wenn ich wanderte durch die Schlucht des Todesschattens, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Yahweh Shammah heißt der Doppelname, der hierhin gehört. Yahweh das selbst. Yahweh ist gegenwärtig. Das wird einmal der endzeitliche Name Jerusalems sein. Yahweh Shammah, der Herr das selbst, denn der Christus, der Messias, dort seine Herrschaft beginnt. Das Schaf sieht nicht die dämonischen Mächte, nicht die verderblichen Wölfe, nicht in erster Linie den brüllenden Löwen, der uns Angst erzeugen möchte, und nicht die uralte Schlange, sondern den Wurfspieß des Hirten und den Leitstab des Hirten. Der Wurfspieß dient zur Verteidigung gegen Wölfe und gegen räuberische Bestien. Der Leitstab oder der Lehnstab diente zur Führung der Schafe auf der Weide. Beides erledigt der Hirte für uns. Und wenn das Schaf den Hirten sieht, einmal mit der Waffe und einmal mit dem Führungsstab, dann ist es getrost. Und dann kann es Gott ehren und ihm Dank sagen im Dunkel und auf diese Weise den Ruhm des Gottesnamens in der Himmelswelt erhöhen. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Yahweh Nissi gehört zu diesen beiden Stäben, zum Wurfspieß und zum Leitstab. Zu Deutsch, der Herr ist mein Siegeszeichen oder mein Panier. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass der Christus, als er durch dieses Tal des Todes gegangen ist, auch erlebte letzten Endes, der Vater ist bei mir, aber dann gab es jene Stunden, wo sich auch die Sonne verdunkelte, jene totale Gottesfinsternis, wo er rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als er abgeschnitten wurde von den Augen Gottes, weil er dort liegt, als die personifizierte Sünde, als der Verfluchte, als die Schlange am Pfahl, als er abgeschnitten war von den Zuflüssen der Liebe und des Geistes und des Lebens Gottes. Das ist die einzige Ausnahme, die es gibt. Jakobus sagt einmal, von Gott kommt nur gute Gabe und vollkommenes Geschenk. Bei ihm gibt es keinen Wesenswechsel und keines Lichtes wechselt Schatten. Und ich habe einmal im griechischen Wörterbuch nachgeschaut und dann habe ich gesehen, dass dieses Wort eigentlich von den Griechen verwendet wurde für die Sonnenfinsternis. Gottes Finsternis, die wir niemals erleben müssen, die der Christus aber für uns erlebt hat. Vers 5. Du rüstest zu vor meinem Angesicht einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Shulchan Aruch heißt ein jüdisches Auslegungsbuch. Der reichgedeckte Tisch, das heißt das Tischlein deckt sich Gottes. Du rüstest zu vor meinem Angesicht einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Das heißt im Tal des Todesschattens. Und wir müssen daran denken, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ein Brückenkopf Gottes ist, den Gott erbaut hat, inmitten einer Welt, inmitten eines Kosmos, der noch in Wölken liegt, wie der Embryo und der Schwangeren. Die Welt liegt in dem Bösen. Da gibt es diese einzige Ausnahme der Offenbarung Gottes durch den Heiligen Geist, Brückenkopf der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wie da scheint die Himmelslichter in einem dunklen Kosmos, darstellend das Wort des Lebens. Das heißt, wenn die Gemeinde wirklich in der Nachfolge und im Wesen Gottes steht und nicht dem Zeitgeist Tore und Türe öffnet, dann ist das anders. Und so ist die Gemeinde ein Fremdkörper in dieser Welt. Damit müssen wir rechnen. Je mehr wir in die Endzeit hineinkommen, wie nach dem Disqualifizierungsgesetz, da dürfen Sie heute nichts mehr sagen über das Wort Gottes gegen die Sünde der Homosexualität. Da dürfen Sie heute nichts mehr sagen gegen den Islam und gegen Allah, der nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Da können Sie angezeigt werden und mit Gefängnis bestraft werden, wenn Sie die Gräuel und Sünden beim Namen nennen, die in unserer Zeit geschehen. Die Gemeinde ist Fremdkörper, aber sie darf es erleben, dass angesichts aller Feinde in der Welt und in der Überwelt jener Fürstentümer und Gewaltigen des Satans, jener Mächte der Finsternis, die die Gemeinde auslöschen wollen, Gott vor ihr einen reichgedeckten Tisch bereitet, in der Fülle seines Wortes und seines Geistes. Yahweh Sabaoth möchte ich zu dieser Aussage hinzufügen, der Herr der Heere, nicht nur der lichten Engelheere, die hineinschauen wollen in das Geheimnis der Gnade, mit dem wir heute bedient werden, sondern auch der finsteren, gefallenen Engel, die uns zuschauen. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, Huber übersetzt so wunderbar, du spreizt mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über, oder mein Becher ist übervoll gefüllt. Da denken wir zunächst einmal an unser Haupt, an Jesus Christus, den Messias, den Sohn Gottes, der mit Öl des Geistes überfließend gesalbt ist von seinem Gott und Vater und der diesen Geist weitergibt, diese überfließende Geistesfülle, sodass auch wir Christoi werden können, Christen, Gesalbte, Könige, Priester und Propheten Gottes. Ich denke hier an Psalm 133, wo uns unser hoher Priester gezeigt wird im Bilde Aarons, auf dessen Haupt das Öl des Geistes ausgegossen wird und das dann herunterfließt über seinen Bart bis zu dem Äußersten seiner Kleidermaße, wie es eigentlich im Hebräischen heißt, das heißt bis zu seinen Füßen, weil das Haupt nicht sagt zu den Füßen, die zuletzt herausgeboren werden, ich bedarf eurer nicht. Alle Glieder des Leibes Christi, wenn sie wirklich Glieder an diesem Leibe sind, nehmen teil an dieser Geistesfülle des Hauptes. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, du streichst mein Haupt mit Öl, mit dem Öl des Heiligen Geistes, und mein Becher ist übervoll gefüllt. Am schönsten wird uns dieser Vers vielleicht abgebildet im Herrenmahl, beim Brechen des Brotes, da haben wir den reichgedeckten Tisch. Und wenn wir teilhaben am Kelch der Segnung und damit erneut teilhaben am Blute Christi und durch das Brot am Leibe Christi, und wo wir beim Brechen des Brotes und beim Trinken des Segenskelches das Gedächtnis Christi hinaufverkündigen in jene unsichtbare Welt des Lichtes und der Finsternis, angesichts unserer Feinde. Zu meinem Gedächtnis tut dies, nicht für unser Gedächtnis, wie immer wieder gesagt wird, indem man das Herrenmahl als Gedächtnismahl bezeichnet, dass wir unser Gedächtnis wenigstens einmal in der Woche wieder auffrischen sollten. Was wäre das für eine lächerliche Sache, wenn wir nicht ständig unseres Herrn gedenken würden? Nein, es geht um sein Gedächtnis. Gott hat errichtet ein Gedächtnis seiner Wunder. Um die Verkündigung des Todes und des Sieges Jesu Christi in die unsichtbare Welt hinein. Da ist Jesus dann gegenwärtig wiederum als der dienende König, der die Schürze vom Haken nimmt, uns die Füße wäscht und uns das Mahl bereitet. Wunderbar, nach diesem Gang durch die Schlucht des Todesschatten, du rüstest zu vor meinem Angesicht einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über, ist übervoll gefüllt. Hier möchte ich gerne den Doppelnamen unterbringen, Yahweh Mekadishem. Yahweh, deine Heiligung, deine Reinigung, deine Salbung. Ja, es geht um die Salbung Gottes durch den Heiligen Geist. Und nun der sechste Vers. Fürwahr, nur Güte und Huld folgen mir alle Tage meines Lebens. Das ist die Summe des Bekenntnisses. Und ich werde wohnen im Hause Jahwes auf Dauer der Zeiten oder lebenslang. Kann auch heißen, ich will wohnen im Hause Gottes, lebenslang, auf Dauer der Zeiten, für ewig. Apostelgeschichte 11 berichtet uns, dass einmal ein Mann namens Barnabas, Sohn des Trostes, von den Aposteln der Jerusalemer Muttergemeinde nach Antiochien ausgesandt war, damit er dort die neu entstandene Gemeinde aus den Heiden überprüfe. Dann kam der Herr Missionsinspektor dorthin, hat ein Büchlein gezückt und hat aufgeschrieben, was da alles nicht in Ordnung war und was schief lief und was noch nicht vollkommen war nach dem Willen Gottes und welche Dinge zu bemängeln waren. Dann ist er sofort wieder umgekehrt und nach Jerusalem zurückgegangen und hat dort einen harten Bericht erstattet. Nein, dieser Mann des Trostes sah die Gnade Gottes und freute sich. Und dann hat er die Glaubenden ermahnt, mit festem Herzensvorsatz bei dem Herrn Jesus zu bleiben. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienst stehen. Ich werde wohnen oder ich will wohnen im Hause des Herrn für Dauer der Zeiten, lebenslang, für ewig. Wie wunderbar wird hier der Vorsatz und die Vorsorge Gottes und die Voraussicht Gottes geschildert, die im Gottesnamen Jahwe Jireh erscheint. Jahwe hat Vorsorge. Jahwe, er sieht, das ist die Voraussicht Gottes. Er verbürgt sich, uns zum Ziel zu bringen. Und nun achten Sie darauf, bei dieser Summe des Bekenntnisses, die noch einmal gleichsam alles addiert, was in diesem Psalm 23 geschrieben steht. Da heißt es eigentlich, fürwahr nur Güte und Huld werden mich verfolgen, alle Tage meines Lebens. Was ist das für ein Wort in einer Zeit der Angst? Wo Leute Angst haben vor dem Leben, wo junge Leute Angst haben vor dem Beruf, wo sie Angst haben vor der Krankheit, vor möglichen Katastrophen, Sterbensangst, Leidensangst. Viele sind gequält von solchen Depressionen und Ängsten. Und auch wir haben es hin und wieder erfahren. Das verfolgt uns. Da jagt einer hinter uns her und er holt uns immer wieder ein mit reingefüllten Händen. Das ist der lebendige Gott. Nur Güte und Huld bietet er uns an. Nur Güte und Huld werden mich verfolgen alle Tage meines Lebens. Und weil das so ist und weil sich Gott dafür verbirgt, da können wir sagen, ich will wohnen im Hause des Herrn lebenslang. Möchte schließen und dies unterstreichen mit Psalm 27, Vers 4 bis 6. Eines habe ich von Jahwe erbeten. Ach, das wäre was, wenn der Herr uns anbieten würde, du hast einen Wunsch frei. Ich wüsste, was ich sagen würde. Was sagt der Psalmist? Eines habe ich von Jahwe erbeten, nach diesem einen will ich trachten, zu wohnen im Hause Jahwes alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit Jahwes, die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tage des Übels. Er wird mich verbergen im Verborgenen seines Feldes. Aus seinen Felsen wird er mich erhöhen. Nun darf ich die neun Doppelnamen Jahwes einmal addieren. Nach den Zahlwerten des Hebräischen. Das ist die Zahl 3125. Und das ist 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5. Die potenzierte Gnade Gottes, die uns verfolgt alle Tage unseres Lebens.